Beim FCK wird wieder geschwitzt und wir tun das auch. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Lautre, dem Rheinpfalz-Podcast über den FCK. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Alexander Müller.
Hallo Julian.
In einem sehr warmen Büro, aber so ist nun mal der Sommer. Und was wäre denn nicht deutscher, als nicht übers Wetter zu motzen? Zu warm, zu kalt, egal.
Also ich bin mit dem Wetter jetzt völlig zufrieden. 30 Grad ist super. Die 40 Grad letzte Woche, die habe ich jetzt nicht so gebraucht unbedingt. Aber blauer Himmel, Sommer, Sonnenschein, also ich meine bitte.
Pünktlich zum Trainingsauftakt des ersten FC Kaiserslautern wurde es dann endlich kühler. Am Montag, vergangenen Montag, waren wir auf dem Betzenberg. Wobei im Stadion, da war es ziemlich schwül.
Ja, da stand noch so die Hitze von den Vortagen, war so mein Eindruck. Ne?
Das war nicht so angenehm.
Ne? Nee, es waren immer noch, auch im Presseraum vor allem, war es dann halt nochmal richtig schön knackig heiß.
Darüber reden wir gleich, denn wir haben erst eine taufrische Breaking News zu verkünden. Denn wenige Minuten, bevor wir hier die aufs rote Knöpfchen gedrückt haben, ist der Spielplan veröffentlicht worden für die neue Saison. Was sagst du denn? Also, gegen wen spielt denn der FCK?
Naja, ich glaube, die erste Reaktion wird erstmal so ein kollektiver Seufzer gewesen sein, glaube ich. Weil das ist ganz schön happig, was der FCK da präsentiert bekommen hat. Es war ja seit Mittwoch schon klar, dass es nicht das Eröffnungsspiel wird. Da hat die DFL, die ja jetzt Bundesliga heißt, Bochum gegen Hertha ausgewählt, was ich jetzt irgendwie auch nicht so die beste Wahl finde, aber okay, müssen Sie selber wissen. Und ja, und dann hat der FCK das vermeintlich schwierigste Auswärtsspiel am Anfang zum VfL Wolfsburg, die ja bekanntlich mit vielen, vielen Millionen ihre Zweitligamannschaft nach dem Abstieg jetzt aufrüsten für das Projekt Wiederaufstieg. Und dann am zweiten Spieltag gleich das Derby gegen den KSC zu Hause. Was meinst du, Julian?
Ja, ich habe auch erstmal geschluckt, also vor allem, ich habe generell geschluckt, jedes Mal, wenn der VfL Wolfsburg einen Transfer getätigt hat. Ich meine, Fabian Reese, wahrscheinlich der beste Spieler der zweiten Liga der vergangenen Jahre. Und dann auch noch Fraser Hornby von Darmstadt 98, der ja vor allem immer gegen den FCK ziemlich gut spielt.
Vergiss nicht Robert Glatzel, der ja auch so ein bisschen FCK-Historie hat.
Aber also ganz kurz gemacht, der VfL Wolfsburg verleibt sich gerade jeden an, der die zweite Liga irgendwann mal irgendwie zu Klump geschossen hat.
Ja, man hat so den Eindruck, dass sie jetzt das eine Jahr, die werden natürlich jetzt auch beim Fernsehgeld noch weit oben sein, mit Macht zurück wollen. Aber die Erfahrung zeigt auch, wenn es dann halt nicht klappt und du nicht wieder aufsteigst sofort, dann, wir wissen ja alle, was in Wolfsburg so los ist. Volkswagen hat angekündigt, 50.000 Leute zu entlassen. Ich glaube, dann wird es auch irgendwann mal den Männerfußball treffen müssen. Also das ist, die setzen alles auf eine Karte, ist so mein Eindruck.
Also nur um das nochmal, also nicht falsch verstehen, bei VW ist, glaube ich, der Männerfußball keine Rundungsnachkommastelle in der Bilanz, aber es sieht halt kacke aus, wenn du weiter im Fußballverein am Leben hältst. Ja, die hauen ordentlich Kohle raus, aber trotzdem, ich glaube, wir beide sagen jetzt nicht, dass es hoffnungslos ist für den FCK. Denn Bundesliga-Absteiger traditionell haben es eher im ersten Spieltag ein bisschen schwer und gerade wenn die Mannschaft einmal komplett durcheinander gewürfelt wird.
Genau, ich würde das sogar im Doppelpack mit dem KSC-Spiel beides sehen. Es ist, glaube ich, gut, dass man die gleich am Anfang hat. Weil natürlich weißt du, ich habe mal nachgeschaut, die haben jetzt 16 Abgänge gehabt, Wolfsburg. Da wird am ersten Spieltag, da können die Namen draufstellen auf dem Platz, wie sie wollen, aber da wird es noch nicht so wuppen und funktionieren, wie das dann am 15. Spieltag funktioniert. So, also, das ist jetzt erstmal vom Namen her natürlich eine harte Aufgabe, aber vielleicht steckt da sogar eine Chance drin. Das gleiche ist beim KSC, die jetzt nach der Ära Eichner mit dem neuen Trainer Maximilian Senf da ankommen. Da wird dann auch eine ganz andere Truppe stehen als letzte Saison. Ja. Chance und Risiko, das ist dann halt die Frage, wohin das Pendel dann ausschlagen wird an diesen beiden ersten Spieltagen.
Und nach dem KSC geht es zum Doppelderby, nämlich direkt zum SV Waldhof in den DFB-Pokal. Danach geht es in der Liga weiter. Wir müssen jetzt nicht alle 17 Spieltage durchgehen, keine Sorge, sondern die wichtigsten erstmal. Dann geht es zum FC St. Pauli, Bundesliga-Absteiger.
Der nächste.
Ja, und das ist dann schon wieder dritter Spieltag. Da können die schon wieder ein bisschen in Spur sein, zumal die nicht den ganz, ganz großen Umbruch hatten wie der VfL. Und dann empfängt der FCK zu Hause Darmstadt 98, die ja zurzeit ein bisschen Ausverkauf haben. Fraser Hornby weg, ja, dann gibt es ja die Gerüchte um Littberg ist weg, genau. Matej Maklica soll ja unter Umständen vielleicht sogar zum FCK wechseln, ist ja aktuell so ein Transfergerücht. Aber muss man auch sagen, gegen die Lilien hat der FCK auf dem Betzenberg immer deutlich, deutlich besser ausgesehen als im Böllenfalltor. wo wir ja das jüngste Debakel miterlebt haben. Aber ich denke, da kann man schon etwas zuversichtlicher sein, dass es zu Hause besser klappt.
Ich finde vor allen Dingen, wenn man das mal so aus objektiver Sicht betrachtet, es weckt schon so ein bisschen Vorfreude auf die neue Saison, weil du halt gleich am Anfang hast du halt schon echte Kracher und auch echt sehr interessante Spiele. Und das geht halt volle Pulle los. Und da steckt natürlich, wie ich eben auch schon angedeutet habe, natürlich eine Chance drin. Also die Chance ist, du bestehst da in Wolfsburg, holst einen Punkt und gewinnst das Derby. Derby 1 gegen KSC und gewinnst das Derby 2 gegen Waldhof. Dann hast du schon mal einen guten Saisonstart gehabt. Es ist aber auch natürlich immer auch ein Negativszenario auch denkbar. Verlierst du in Wolfsburg, gewinnst das Derby vielleicht nicht gegen KSC und bist dann halt in Mannheim schon echt extrem unter Druck, sich da bloß nicht zu blamieren beim Drittligisten. Ja? Also das ist so in der Waage und das kann in beide Richtungen ausschlagen. Also man kann da ist eine Prognose halt echt schwer abzugeben, aber es sind auf jeden Fall gleich coole Partien, die irgendwie Vorfreude wecken.
Ich glaube, wir beide, das kann man abschließend sagen, wir sehen so, wenn dann ziemlich gut oder ziemlich schlecht den Saisonstart. Also entweder du kommst da raus mit ordentlich Punkten und ordentlich Selbstvertrauen und dann kann es auch mal passieren, dass du einen Lauf kriegst, was ja dann wieder ein Aufstiegsrennen, das ja mutmaßlich anvisiert werden soll, besser als Platz 6, was ja das Saisonziel ist, so ein bisschen, ist ja Aufstiegsrennen nichts anderes. Das kann dir dann schon mal einen ordentlichen Push geben. Umgekehrt, wenn du da mit 0 Punkten rausgehst, im schlimmsten Fall aus den ersten 3 bis 4 Spielen, was ja, ob der Gegner jetzt auch nicht ganz verwunderlich wäre, dann kann es halt richtig blöd werden, wenn du dann auf einmal bei den weniger hoch anzusiedelnden Teams unter Zugzwang bist.
Ist so. Vorteil FCK ist natürlich, sie treffen halt an den ersten beiden Spieltagen auf zwei Teams mit fetten Umbrüchen und sie haben selber eine halbwegs gewachsene Mannschaft. Ich glaube, da wird jetzt da auf der Verkaufsseite jetzt auch nicht mehr allzu viel passieren. Das heißt also, die haben den gleichen Trainer, sie haben die gleiche Mannschaft. Das heißt, sie müssten dann beim Thema Eingespieltheit, Automatismen und so, müssten sie klare Vorteile haben.
So,
Konjunktiv.
Konjunktiv. Der FCK trainiert seit Montag wieder. Wir haben es kurz angesprochen. Oder hast du noch was zum Spieltag? Ich
Nö.
glaube, wir sind zu. Gut. Trainiert seit Montag wieder. Wir waren oben auf dem Betzenberg und das Training war für viele überraschend. Ich wurde auch ein bisschen überrascht mit der kurzfristigen Ansage. Ins Stadion verlegt, statt auf Platz 4. Die Südtribüne war für Zuschauer geöffnet und war, wie formuliere ich das, dünn besetzt.
Spärlich gefüllt.
Man hat immer wieder mal so gehört von der FCK-Seite, oh, da haben wir ein bisschen mehr uns erhofft. Gut, muss man zur Ehrrettung sagen, auf so einer großen Tribüne sehen 600 Zuschauer natürlich weniger aus, geschätzt 600 Zuschauer, als auf dem Trainingsplatz 4. Da kann dann schon mal passieren, dass man sich denkt, oh, erster Ferientag war das. Es war nicht mehr so heiß wie an den Tagen zuvor. Es war jetzt aber auch nicht Traumtemperaturen. Naja.
Ich sag mal so, es waren wenig Leute da. Die Stimmung war auch eher überschaubar, von einzelnen Ausnahmen abgesehen. Also am Anfang war es relativ träge, die Veranstaltung, bis die mal so ins Rollen kam. Wenn man da jetzt so einen Strich drunter macht, ist die große Euphorie, es geht wieder los, war jetzt nicht spürbar. Das habe ich so mitgenommen. Es wurde einmal laut geklatscht, als der Ivan Pretalin da seine Runden gedreht hatte. Da wurde es dann mal ein bisschen lauter, ja.
Einmal?
Ja,
Du hast immer
immer
gehört?
wenn er vorbeigelaufen ist,
Also ich
meine ich
fand auch,
ja.
es wurde auf einmal zumal ein bisschen lauter.
Lauter,
Vielleicht lag
ja.
es aber auch daran, dass ich immer näher vor die Zuschauer gerückt bin mit meiner Kamera. Man hat immer genau gehört, wann ist er gerade wieder vor der Südtribüne angelangt, weil dann immer ist ein großer Applaus aufgebrannt für den an der Achillessehne verletzten Bretagne, Top-Torjäger der Vorsaison, der noch immer schön brav den Arm gehoben hat zum Gruße. Ich denke, da wurde schon deutlich, hat Thorsten Lieberknecht ja hinterher auch gesagt, dass das auch ein kleiner Kniff war, um ein bisschen die Moral des Kroaten zu heben, dass er doch vermisst wird von den Zuschauern.
Absolut, absolut richtig. Um auf den Mauernbesuch zurückzukommen, es ist natürlich so, wenn du mal guckst, es gab jetzt auch keinen, sagen wir mal, prominenten Neuzugang, wo die Leute jetzt gesagt hätten, den wollen wir uns jetzt mal angucken, wie der so über den Platz trabt. Das muss man natürlich ehrlicherweise auch sagen, jetzt auch ganz ohne Vorwurf, sind dann auch sehr, sehr früh in dieser Transferperiode und so. Aber WM, wir kennen die Problematik. Aber deshalb war es jetzt so, dass, ja, man hat sich das so angeguckt. Und ja, so nach dem Motto, gucken wir mal, was jetzt so passiert. So war so die Stimmungslage, so habe ich sie zumindest wahrgenommen.
Was dann natürlich noch ein bisschen, gut, wir hatten ein Trainingsspiel, als wir dann gespielt haben, da wurde es dann auch ein bisschen stimmungsvoller, wenn dann Tore gefallen sind. Was dann nicht so gut ankam, war der Abgang. Denn da standen, das hat man gesehen, da standen auf der Südtribüne die Kinder bereit, wie immer nach dem öffentlichen Training, haben ihre Trikots runtergehalten und den Autogrammen entgegengesehnt. Ja, die FCK-Mannschaft, die ist dann an die Mittellinie gelaufen, hat geklatscht und hat abgedreht.
Ja, war ein bisschen komisch, zumal man ja auch weiß, also wenn du und ich, wir sind ja regelmäßig beim Training, dass der Lieberknecht eigentlich immer dann sagt, so, jetzt Jungs hier raus, Autogramme schreiben. Kenn den Grund dafür auch nicht. Es waren jetzt auch nicht so viele Leute da. Da hätte man sich jetzt wahrscheinlich keinen Zacken aus der Krone gebrochen, wenn man sich da noch eine Viertelstunde hingestellt hätte und ein bisschen Autogramme geschrieben hätte und Selfies gemacht.
Ja, es war ein bisschen komisch. Ich würde aber jetzt auch nicht sagen, der FCK ist nicht zuschauernah, weil
Nein,
das
muss
war jetzt, ich glaube, das
man.
erste Training, das ich jemals gesehen habe, wo das nicht der Fall war, dass die Autogramme geschrieben haben. Ich fand, mir ist nur in dem Moment ein bisschen aufgefallen. Aber ja. Dann hinterher im Presseraum hast du gesagt, Marlon Ritter kam dann noch zum Interview und hat auch gesehen, dem war es sehr warm im Presseraum, aber das nur eine Notiz am Rande.
Ja, uns war es ja auch warm.
Uns war es auch warm. Man hat gemerkt, die Hitze steckt da alle noch in den Knochen. Gut, die Neuzugänge waren aber wiederum schon da. Drei der vier, die bis jetzt verkündet wurden, nur Ivan Knežević, der für die zweite Mannschaft erstmal spielen soll und dann langsam an die Profis herangeführt wird, der war nicht dabei. Aber Yannick Onuriol, Ibrahim Kanate und Thierry Tatsemeta.
Du hast jetzt alle unfallfrei ausgesprochen, was ich sehr bemerkenswert finde. Wir haben im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen, dass die alle vier, die jetzt da gekommen sind, nicht so leicht auszusprechen sind, so leichter Zungenbrecher-Alarm dabei ist bei den bisherigen Neuzugängen.
Ich finde, Kanate geht eigentlich sogar.
Kanate geht auch. Aber wenn ich jetzt Jogi Löw wäre, würde ich sagen, der Kanate. Ich erinnere dich nur an Leroy Sané. Wir wollen jetzt das Thema DFB-Elf, lassen wir jetzt lieber mal
Das
außen
wollte ich
vor.
wollte gerade sagen, der Stachel sitzt noch sehr tief,
Das lassen wir weg.
das binden wir direkt ab.
Aber nee, klar. Aber alles gut. Aber die waren auf jeden Fall auf dem Platz. Was vereint die? Sind alle sehr jung.
Sind sehr jung, ja. Perspektivspieler, sagt Marcel Kloß ja auch, ist die Strategie des FCK. Sie wollen junge Spieler holen, entwickeln und dann idealerweise irgendwann mal für ein bisschen mehr Geld dann weiterverkaufen, weil sie eben als Zweitligist dann auch gucken müssen, wie sie Einnahmen generieren. Und das ist eben ein möglicher Weg. Kanate, muss man auch dazu sagen, ist jetzt erstmal nur ausgeliehen. Der erste Anderlecht hat aber direkt in seine Mitteilung reingeschrieben, es gibt eine Kaufoption.
Ja, das ist interessant für uns
Ja.
und gut zu wissen, sage ich mal, für die Rückrunde dann. Da können wir mal fragen, ob er dann bleibt, wenn er dann gut gespielt hat.
Man muss natürlich immer sagen, so Perspektivspieler, weil das sind sie ja im Endeffekt. Ich denke, Yannick Onuriol wird nicht so viel spielen hinter Julian Kral und Enis Kamga. Die stehen da ganz klar vor dem. Ich denke, in der zweiten Mannschaft, ich weiß nicht, was da der Plan ist, bleibt Fabian Heck, spielt Onuriol erstmal da. Das sind aber alles Spieler von der, ja, Perspektivspieler. Man weiß nicht so richtig, was kann man von denen erwarten. Im Idealfall blühen die unbeschwert auf, spielen eine super Saison, sind eine echte Verstärkung. Es kann aber auch passieren, dass es erstmal ein bisschen, ja, Lerneffekte offensichtlich werden.
Ja, nun, ich meine, nur klar ist, auf Talente zu setzen, kann man nur unterstützen, aber mit 8, 9, 18, 19, 20-Jährigen in der ersten Elf, wirst du in der zweiten Liga nichts werden. Also Klos hat ja auch schon gesagt, Sportdirektor, dass sie auch auf jeden Fall noch erfahrene Leute dazu holen werden, weil du kannst die aufbauen, du kannst auch hoffen, dass da einer mal auf einmal so einen Durchbruch schafft, mit dem du nicht gerechnet hast. Die Hoffnung kann man immer haben. Aber die können natürlich auch Lehrgeld bezahlen. Das ist die negative Variante von dem Ganzen. Also, wenn du Tatsemeta anguckst, der hat mit Dortmund 2 zuletzt, oder hat der U19 gespielt, Dortmund 2, der hat halt überhaupt noch keine Profifußballerfahrung. Ja, also bei Kanate kann man ja sagen, der hat bei Anderlecht Profi-Einsätze, das ist dann schon ein bisschen was anderes, schon ein anderes Kaliber. Aber klar, die Chance und die Hoffnung kannst du da haben, aber jetzt auf die zu bauen, da würde ich dann auch eher von abraten.
Nee, das würde ich auch komplett unterschreiben. Und beim FCK, du hast es vorhin kurz angesprochen, ist ja auch noch nicht final geklärt, welcher Spieler den Verein verlässt. Bei Mahia Emreli wurde jetzt avisiert, dass man da auf den beiden Seiten durchaus drüber nachdenkt. Muss man, glaube ich, auch nach der letzten Saison, wo er ja als Stammspieler geholt wurde und dann im Endeffekt nach ein paar Spielen schon aus der Formation geflogen ist und dann auch noch sich verletzt hat. Und dann kam alles so ein bisschen zusammen, so nach dem Motto, ja, wenn es schlecht läuft, läuft es richtig schlecht.
Naja, ich meine, bei Emreli muss man ja einfach sagen, das war, glaube ich, das dritte oder viertletzte Heimspiel und da hat der Lieberknecht ihn auf die Tribüne gesetzt, da habe ich ihn sogar danach gefragt, war das jetzt ein Zeichen dafür, dass er keine Perspektive mehr hat beim FCK, hat er gesagt, ja, das ist so. Gut, den jetzt wieder zurückzunehmen, das wär auch ein bisschen unglaubwürdig, ehrlich gesagt. Die warten da jetzt auf einen Verein, der da irgendwie noch im Bereich, ich weiß nicht, was der noch wert ist nach der Saison, aber sagen wir mal so 800.000 bis 1 Million ist immerhin noch ein Stürmer, auf den Tisch legt und dann dann spielt er bald in Nikosia oder in Tel Aviv oder irgendwo spielt er dann auf jeden Fall. Also das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal was wird.
Zumal da ja, man muss ja bei Imreli, also klarer Instagram-Follow-Empfehlung, ist unterhaltsam manchmal. Da wurde auch
für Thorsten Lieberknecht eher mäßig unterhaltsam in der Hinrunde, kann ich nur sagen. Weißt du noch, du kannst ja an die Geschichten erinnern, die seine seltsamen, kruden Postings, als er nicht gespielt hat. Die
schnell wieder gelöscht waren, jetzt im Sommer waren sie aber wieder ein bisschen länger da teilweise. Also, will sagen...
Der braucht einen Social-Media-Berater, willst du sagen?
Nee, ich will sagen, dass man da durchaus eine gewisse Unzufriedenheit verspürt.
Bei beiden Seiten.
Das ist noch nicht erzählt, die Geschichte wiederum bei Nathan Skytte. Ich glaube, da sind beide Seiten jetzt auch nicht ganz traurig, wenn er sich noch ein Jahr in der zweiten Liga verdient machen kann.
Ja,
das hat man so rausgehört.
Ich glaube auch bei Skytte, der eine relativ schwache Rückrunde gespielt hat, wenn man mal ganz ehrlich ist.
Verglichen mit der Hinrunde.
Man
muss es auch nicht kleiner machen, als es dann war.
Das kannst du ja alleine an Scorerpunkten schon ablesen. Das war halt der Punkt, warum er jetzt nicht verkauft wird. Weil wenn der da aus der Saison mit 30 Scorerpunkten oder 25, 30 Scorerpunkten rausgegangen wäre, dann wäre der weg, auch für eine gute Ablöse. Jetzt mit dem Abwärtstrend, muss man schon sagen, in der Rückrunde sind die Chancen natürlich gestiegen, dass er beim FCK bleibt.
So, Innenverteidiger Stürmer wurde klar gesagt, das sind die beiden Knackpunkte, da soll noch nachverpflichtet werden.
Ja, das würde ich auch empfehlen. In der Innenverteidigung haben sie ja jetzt, ich sag mal so 2,5 im Kader. Also da haben sie Maxwell Jumphy, Jakob Rasmussen und Jan Elvedi, der von seiner Leihe aus Fürth zurückgekehrt ist.
Der einzige Ex-Leihspieler, der bei den Profis mittrainiert hat. Das war auch.
Und der auch vielleicht deutlich noch bleiben darf. Da muss man dann halt auch mal abwarten. Wenn da jetzt noch so ein Magliza oder so dahingestellt wird, dann wird sich der Elvedi halt auch denken, da weiß er auch schon wieder, wie viel Spielzeit er bekommt. Dann ist er am gleichen Punkt wie im Januar. Und dann könnte er vielleicht dann auch sagen, dann gehe ich doch lieber wieder nach Fürth zurück oder so, die ja jetzt nicht uninteressiert an ihm sind. Ja, in der Innenverteidigung müsste man sagen, Lieberknecht hat gesagt, er bleibt jetzt bei der Dreierkette, wo es ja Spekulationen gab, dass er vielleicht auf Viererkette umstellt. Also da brauchst du 5 Leute, dann heißt also, da müsste man mindestens noch 2, wenn Elvedi weggeht, vielleicht sogar 3 holen. Ja, ja, und über dem Sturm schwebt ja die große Bretagien-Frage. Wann kommt er zurück?
Ja. Wie gesagt, er dreht jetzt seine Runden. Thomas Sengen hat im SWR-Podcast gesagt, sie planen jetzt fest. Also fester Plan ist Zurückrunde. Natürlich, wenn es schneller geht, sind die wahrscheinlich auch dankbar, wenn sie ihn vorher bekommen wieder. Man muss natürlich auch sagen, der Mann ist jetzt 30, ist nur ein bisschen älter als ich, aber es gibt, glaube ich, Altersgrenzen im Fußball, wenn man ohne Bedenken von einer Verletzung zurückkehrt. Und ich glaube, mit 30 von einem Achillessehnenriss muss man erstmal abwarten, wie lange es dauert, bis er sich wieder auf dem Platz total sicher fühlt. Man hat jetzt auch gemerkt, ich weiß nicht, ob er Schmerzen hat oder ob er irgendwie noch ein bisschen unsicher ist auf dem Bein. Ganz rund gelaufen ist er noch nicht, aber er ist gelaufen und das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, das ist absolut das Wichtigste, aber du siehst halt, wir reden halt jetzt davon, wann war das Elversberg-Spiel? Ende Januar, jetzt haben wir Anfang Juli, also wie lange das allein gedauert hat, bis der mal wieder ein paar Runden drehen kann. Ja, also das siehst du, was das für eine langwierige und schwere Verletzung ist. Die Personalie Pretalien, gebe ich dir recht, man muss mal abwarten, auch wenn er jetzt dann vielleicht im November, Dezember im Idealfall vielleicht schon wieder ins Training einsteigt, aber wann hat er wieder die Form? Kriegt er wieder die Form von der Hinrunde der Vorsaison? Da schweben natürlich ganz viele Fragezeichen drüber. Andererseits ist es so, dass das natürlich auch so ein bisschen die Kaderplanung im Angriff erschwert, weil du hast halt Berisha und wen holst du, also als, sagen wir mal, als Zentrumsstürmer und holst du jetzt, welches Kaliber holst du jetzt dazu? Weil du weißt ja, irgendwann ist der Bretagien wieder da. Ich meine, was Wolfsburg jetzt gemacht hat, so Klatzl, das wäre so ein 1:1 Bretagien-Transfer, sage ich mal. Der wird wahrscheinlich für den FCK auch zu teuer sein, will gar nicht wissen, was der in Wolfsburg verdient. Aber holst du halt wirklich noch so einen richtigen Knipser, Strafraumstürmer dazu? Oder sagst du, also mit Erfahrung sogar, der auch schon eine Quote hatte, oder sagst du, ich hole da auch für einen Sturm nochmal einen Jungen, der sich vielleicht zeigen kann und zeigen wird.
Wenn er funktioniert, dann kannst du Portal in der Rückrunde auch noch geben, um sich langsam ranzuführen.
Genau.
Und wenn er nicht funktioniert, dann hast du auch keinen, der auch nicht ins Bein geschossen, weil dann hast du ja Portal wieder.
Genau. Klar ist bei der ganzen Chose natürlich auch, so oder so, wird Berisha jetzt in der Hinrunde der neuen Saison besser funktionieren müssen. Also er wird jetzt mal wieder die Form brauchen, die er irgendwann mal in Augsburg oder so gehabt hat, weil auf ihm lastet jetzt schon viel Verantwortung da. Also wir haben es im Vorgespräch, habe ich gesagt, 5 bis 8 Tore muss der schon schießen. Und das ist die Quote, die da irgendwie im Raum steht, wenn du Mittelstürmer bist. Und der FCK ja auch gerne mit Flanken operiert. Und Lieberknecht hat ja in seinem ersten Statement so der neuen Saison hat er auch gesagt, ja, er erwartet von ihm auch was und er sieht ihn halt nicht so als klassischen nur Kopfballstürmer, weil das nicht so seine super Qualität auch ist, sondern aber er ist schon der Zielspieler dann jetzt im Moment. Und wir haben das schwere Auftaktprogramm angesprochen und dann brauchst du ihn halt jetzt.
Ich glaube auch, dass Berisha nicht zufrieden ist mit dem, wie das der Anfang im FCK gelaufen ist. Aber das ist ja auch, ja, kann man jetzt drüber meckern, aber ist ja auch irgendwie verständlich. Ich meine, der kam auch aus einer ewig langen Verletzung zurück. Dass der nicht sofort mit fliegenden Trompeten hier durchs Stadion fegt, ist auch klar. Aber so langsam, da gebe ich dir recht, muss er dann halt auch mal wieder zur Form finden, zumal er jetzt auch die ganze Vorbereitung hat. Klopft man mal auf Holz, dass da auch nichts passiert, weil dass sich Spieler verletzen, ist immer blöd. Ja. Das wünscht man auch keinem. Ja, mal abwarten.
Ja, das erwartet er von sich, das erwartet wahrscheinlich auch die sportliche Leitung von ihm. Und dann wird man dann am 8. oder 9. August in Wolfsburg sehen, in was für einer Form er ist zum Saisonstart.
Gut, vielleicht sehen wir am 8. oder 9. August in Wolfsburg dann auch das neue Auswärtstrikot erstmals in Aktion beim Pflichtspiel. Der FCK hat neue Trikots. Wie findest du die?
Also ich finde das Heimtrikot wirklich ganz schön. Ich muss vorweg schicken, ich bin da kein großer Trikot-Experte. Also ich bin da nicht so ganz befleckt auf dem Gebiet, aber ich finde das Heimtrikot ganz schön. Das Auswärtstrikot, das blaue, ja, das fand ich jetzt, aber das ist wahrscheinlich auch so das Wesen des Auswärtstrikots. Ich weiß nicht, das fand ich jetzt okay, war jetzt auch nicht besonders toll. Und die Farbe hat ja auch ein paar Diskussionen ausgelöst.
Kurzer Blick in den Maschinenraum. Ich glaube, am Tag, als es erschienen ist, haben wir einen Text veröffentlicht über die Trikots. Und da hast du mir noch geraten, ich soll viel diskutiertes Trikot reinschreiben. Und ich meinte, warum denn? Ist doch gar nicht so. Hätte ich mal auf dich gehört, denn kurz nach dem Erscheinen des Textes hat dann im Internet auch so langsam Diskussionen aufgenommen, ist es jetzt ein schönes Trikot oder nicht. Ich sag vorab, ich persönlich finde es das schönste Trikot der drei. Ich bin sehr begeistert von dem Ding. Ich finde es geil, dass es so ein dunkles Blau ist, nicht so ein helles Blau. Ich finde, es erinnert auch nicht wirklich an das Waldhof- oder Karlsruhe-Blau, was ja kritisiert wird. Geht eher so Richtung Saarbrücken, wobei auch nicht wirklich, weil da die schwarzen Streifen fehlen. Das Einzige, wenn man jetzt was über was meckern will, meiner Meinung nach, weiß ich nicht, ob die Stadtteile da in dieser Lavaform auf den Ärmeln hätten sein müssen, aber das ist Geschmackssache. Ich finde es ein sehr schönes Trikot. Ich finde es auch erfrischend, dass das Wappen in der Mitte ist und nicht links, und der Ausschuss da auch in der Mitte ist, so wie früher England in den 90ern. Mit den Three Lions, das fand ich sehr ansprechend. Ich bin wiederum ein sehr großer Trikotfreund. Also wenn ich so ein Ding sehe, wo ich sage, boah, das gefällt mir gut, dann kaufe ich mir das auch. Und tatsächlich, wenn das Trikot irgendwann mal im Laufe der Saison vielleicht einen gewissen, sagen wir mal, in einen Sale rutscht oder so, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass ich da mal drüber nachdenke.
Dann machst du ein Schnäppchen oder was?
Dass ich dann einen kleinen Schnapper mache. Weil ich persönlich finde es sehr schön. Ich meine, wie gesagt, es ist Geschmack. Über Geschmack lässt sich streiten. Es wird wahrscheinlich Leute geben, die sagen, dieses Trikot, das ist das geilste Trikot, das ich jemals gesehen habe. Ich gehöre zur Fraktion, es gehört zu den besseren FCK-Trikots der jüngeren Jahre. Es ist nicht das geilste Trikot, das ich jemals gesehen habe. Da gehört noch ein bisschen mehr dazu für mich, finde ich. Aber ich finde es durchaus eines der schönsten Trikots der vergangenen Jahre. Und ich könnte auch mir durchaus vorstellen, das irgendwann mal im Kleiderschrank hängen zu haben.
Ja, ich meine, das ist natürlich schwierig, wenn du als rote Teufel durch die Weltgeschichte läufst. Dann verbindet dich halt auch immer jeder mit dem roten Trikot. Das muss man halt sagen. Es gibt wahrscheinlich wenige Vereine, ja, welche FC Bayern, die roten oder so, die aber so mit dieser Farbe rot auch verbunden sind. Ich glaube, und das macht es dann halt auch so schwierig. Ich meine, du musst halt irgendeine andere Farbe fürs Auswärtstrikot nehmen. Es ist halt nun mal so, ja.
Wobei ich tatsächlich auch ein Freund davon wäre, gut, vielleicht hört ihr ein Trikotdesigner zu, wer weiß. Ich habe es auch im Internet ein paar Mal gelesen. Ich würde mir auch mal wünschen, einfach ein komplett rotes Trikot. Ohne Muster, ohne Schnickschnack, einfach Sponsor vorne drauf, Wappen drauf, Ausrüster drauf. Die Hosen rot, Stutzen rot, alles rot, kein Schnickschnack, kein Quatsch. Und das Ausweistrikot komplett in weiß und dann als drittes Trikot, Ausweistrikot noch irgendein modisches Statement setzen. So, das wäre so mein Wunsch. Aber ich finde, die diesjährige Kollektion ist okay. Ist jetzt, ich finde das Heimtrikot mit dem Teufel vorne drauf, mit diesem Wasserzeichen, finde ich, ja, macht man nichts verkehrt. Erinnert ein bisschen an das Aufstiegstrikot aus der Drittligasaison mit den weißen Akzenten am Ärmel. Das dritte Trikot, das entgegen erster Meldung von uns nicht weiß und dann hellgelb ist. Ja, weiß ich nicht. Das trifft jetzt nicht so meinen Geschmack.
Sind eigentlich die Preise okay?
90 Euro ist im üblichen Rahmen, ist eher am oberen Ende des üblichen Rahmens. Ja.
Ach, deshalb wartest du auch auf den Sale.
Könnte auch halt sagen, ist mir egal, ich kaufe einfach so. Nee, also 90 Euro, ja, weiß nicht. Also, mal gucken, wie sich
90 Euro sind jetzt erstmal schon ein Wort.
Mal schauen, wie sich die sehen.
Wenn du dann noch einen Flock drauf machst, bist du über 100 Euro.
Nee, Flocks mache ich mir grundsätzlich keine drauf.
Weil ja, aber das macht ja dann, der gemeine Fan macht das ja schon.
Viele machen das ja. Ja, nee, da bist du bei über 100 Euro, das stimmt. Da bin ich aber auch, wenn ich mir hin und wieder mal das neue Trikot meiner AC Milan hole, da bin ich auch regelmäßig drüber. Aber das spare ich mir dann doch eher für die Herzensclubs auf. Ja, mal gucken, wie sich die persönlichen Empfindlichkeiten diese Saison entwickeln. Vielleicht schlage ich auch zu, ohne dass es ein Sale gibt. Schauen wir mal.
Super. Ja, und in den Presseraum kam ja dann Malon Ritter auch. Dem haben sie das blaue Trikot angezogen.
Der hatte das blaue Trikot an. Das ist wieder ein harter Cut. Wir sind ja beim Trainingsauftakt, weil da gab es so ein paar andere Sachen. Ja. Malon Ritter im Presseraum, bitte.
Ja, und dann stellte sich natürlich die Frage, bleibt da eigentlich Kapitän? Und vorher war Thorsten Lieberknecht da und der hat es offen gelassen. Der hat gesagt, alles ist möglich. Er hat sich jetzt schon 6 Wochen Gedanken drüber gemacht, aber jetzt wäre noch 6 Wochen Vorbereitung. Und er hofft auch darauf, dass aus der Mannschaft vielleicht da ein paar Impulse kommen. Und alles ist möglich. Und Marlon Ritter hab ich dann hinterher gefragt, hier, wie ist es denn so? Und ja, er ist auch ein bisschen ausgewichen. Er hat halt nur gesagt, es war immer eine Ehre und kein Druck, sondern Bestätigung. Also, aber auf jeden Fall ist die Diskussion jetzt eröffnet. Wer wird Kapitän? Was meinst du?
Ja, fand ich auch interessant. Vielleicht wird es auch einfach eine Wahl geben und alle bestätigen Marlon Ritter. Kann ja auch passieren. Dann bleibt es alles beim Alten. Marlon Ritter ist der letzte Leitwolf noch aus Drittliga-Zeiten, jetzt mit dem Abgang von Spajic, Redondo, Hanslik. Ich glaube, der nächstdienstälteste könnte fast Julian Kral sein, der mit dem ersten Zweitliga-Jahr kam, der auch noch mit dem neuen Co-Trainer Mike Wunderlich ein halbes Jahr zusammengespielt hat. Ja, interessant eigentlich. Wobei ich jetzt auch davon abraten würde, jetzt erstmal in den ersten Vorbereitungswochen zu viel rein zu interpretieren, weil Thorsten Lieberknecht, der bekannt dafür ist, gerne mal in der Vorbereitung mal jedem Spieler irgendwie die Binde an den Arm zu heften, Klammer auf, er hofft immer drauf, dass er mal einen erwischt, der es noch nie hatte, weil dann gibt es beim FCK nämlich ein Essen auf Nacken des Spielers.
Ja, ist völlig korrekt. Man sollte das natürlich alles nicht überhöhen. Allerdings das Interessante an der Ritter-Kapitänsfrage ist natürlich, wird da versucht, über das Amt vielleicht so die Hierarchie mal aufzubrechen in der Mannschaft, jetzt wo Hanslik und Redondo weg sind. Das hat der Lieberknecht auch, glaube ich, Ende der letzten Saison öfters mal angedeutet, dass man vielleicht anderen Spielern jetzt mal Verantwortung übertragen will. Und das kannst du natürlich auch in Form, dass du ihnen Ämter übergibst. Ja, das wichtigste Amt ist nun mal das des Kapitäns, weil Thema Hierarchie, es war ja so bei den Spielen letzte Saison, die dann schlimm weggegangen sind, wurde ja dann immer beklagt, da fehlten dann so die Widerstandskräfte und da fehlte dann halt so die letzte finale Einstellung, da fehlte halt derjenige, der dann mal auf dem Platz gesagt hat, wir halten jetzt hier dagegen, als es 2-0 in Darmstadt gefallen ist und verlieren halt nicht 4-0. Und da könnte ich mir schon vorstellen, dass es da eine Veränderung gibt. Allerdings ist dann halt die Frage, wenn es dann, sagen wir mal, Fabian Kunze würde oder Julian Kral, ob das jetzt so der große Unterschied wäre.
Also bei Fabian Kunze merkt man immer wieder, dass Thorsten Lieberknecht ein großer Fan ist von Kunze. Der findet den, glaube ich, so als Typen ganz cool. Julian Kral, wir haben es im Vorgespräch auch drüber gehabt. Ich komme aus meine ersten Nationalmannschaftserinnerungen sind mit Oliver Kahn im Tor und der Kapitänsbinde unangefochten am Arm beim FC Bayern genauso. Für mich gehört ein Torhüter fast zwangsläufig immer in die Kapitänsdiskussion. Ich weiß, dass das nicht immer so gern gesehen und gehört wird. Ich könnte mir Julian Kral auch gut vorstellen als Kapitän, weil er auch ein Lautsprecher ist, weil der auch ein Spieler ist, der sich auch mal nach Niederlagen hinstellt, obwohl er keine Binde am Arm hat und mal Tacheles redet.
Was Marlon Ritter nebenbei auch natürlich gemacht hat.
Das macht er natürlich auch. Also ich glaube, ich finde es gut, wenn man diesen Weg geht, Hierarchien aufzubrechen. Das musst du jetzt zwangsläufig tun, einfach weil es die nicht mehr so gibt wie in der Vorsaison. Dass man da mal versucht, neue Wege zu finden. Ich fände es gut, wenn es da ein ehrliches Voting aus der Mannschaft raus gäbe. Wer ist Kapitän, wer nicht? Wenn Marlon Ritter bestätigt wird, ist es ja wunderbar für ihn.
Dann ja, ist, der hat es ja auch gut gemacht. Der hat es ja gut gemacht. Also das Amt an sich hat er ja gut ausgeführt.
Ja.
Ich meine, der ist natürlich, er ist halt so ein Techniker, er kann wunderbare Sachen machen, aber es ist natürlich auch so gewesen, dass in den Spielen, wo es dann nicht so gelaufen ist, war er jetzt auch nicht derjenige, der am Platz dann da brutal dagegen gehalten hätte. Aber das ist natürlich auch seiner Position so ein bisschen geschuldet und wie er halt spielt und was er am Platz für ein Typ ist. Aber was man so hört und was Lieberknecht auch immer gesagt hat, in der Kabine hat er das Amt 1A ausgefüllt.
Das würde ich ihm auch nicht absprechen. Was ich dann aber auch ein bisschen komisch finde, wenn er jetzt abgewählt werden würde, dann ist ja immer diese große Frage im Raum, so von wegen, das Team vertraut mir nicht, offenbar. Und dann ist ja quasi der Kapitän, der neue Kapitän mutmaßlich, und der alte Kapitän rennt dann auch noch darum. Und das stelle ich mir ein bisschen komisch vor.
Ja gut, man könnte natürlich so eine Lösung finden, dass der dann irgendwie Mannschaftsrat, Vizekapitän oder so wird. Dann könnte man das vielleicht ein bisschen abfedern. Aber natürlich, auch wenn es nur so eine symbolische Frage ist, Ritter geht jetzt wahrscheinlich erstmal in sein letztes Vertragsjahr, also der Vertrag wird wohl auslaufen, und dann geht es dann halt schon darum, habe ich jetzt beim Verein, welche Zukunft habe ich noch beim Verein, welche Rolle spiele ich auch in dieser Saison, baut der Trainer jetzt komplett auf mich, auch sportlich, die Fragen schwingen natürlich da schon so mit.
Das stimmt. Aber auch da, wie gesagt, mal gucken, wer diese Vorbereitung Essen ausgeben muss. In der vergangenen Vorbereitung war Julian Kralmer mit Binde am Arm unterwegs, hat dann hinterher aber gesagt, nein, 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 das Essen hat er schon ausgegeben, er hatte die Binde schon mal.
Ah ja, gut, das ist dann also dann offenbar nicht so attraktiv, da bei den Testspielen dann da die Binde am Arm gedrückt zu bekommen.
Ich meine, gut, wie viel kostet ein Essen für eine ganze Mannschaft?
Ja, nicht so billig ist es nicht, wenn du dafür 30 Leute das Essen ausgeben musst, bei den Preisen heutzutage.
Schauen wir mal. Die erste Möglichkeit ist bereits am kommenden Samstag und dann am Sonntag gegen die TSG Stadtderby gegen den A-Klassisten.
Das wird ein spannendes erstes Testspielwochenende. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, dieses Spiel da gegen die Fanauswahl in Salmrohr ist natürlich vom sportlichen Erkenntniswert überschaubar.
Das ist eine nette Sache für die Fans.
Genau, das ist für die Fans, das ist ja auch wichtig.
Und eine Mannschaft kann da auch ein bisschen Selbstvertrauen tanken. Ist ja auch nicht ganz ohne. Dann sind wir jetzt aber wirklich am Ende angelangt unserer Aufnahme. Kleine Hörempfehlung noch, die vergangenen drei Bonusfolgen zur Absteiger-Pokalsaison 95-96. Gerne da nochmal reinhören, wenn ihr es nicht getan habt. Da sind wir ein bisschen rumgereist, haben mit Thomas Hengen gesprochen, Martin Wagner, Dirk Schuster. Gerne reinhören.
Alles Gute, macht's gut.
Auch von mir alles Gute, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal. Ciao.